Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Kontextur-Podcast. Wir sind wie immer zurück mit einer neuen Episode. Der Kontextur-Podcast ist eine Produktion von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Wir nehmen euch auch heute wieder mit als Hosts durch unser Thema. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos zur Folge in den Shownotes und, as always, sharing is caring. Wenn euch unsere Arbeit hier gefällt, teilt die Episode gerne, hinterlasst eine Bewertung oder schreibt uns einen Kommentar. Aber jetzt ab in die neue Folge. Hallo ihr Lieben, wir sind zurück im Studio. Es ist heute der 4. Januar 2026, ein Sonntag. Und wir haben uns wieder den ganzen Tag geblockt, um Special Episodes aufzunehmen. Und zwar nehmen wir jetzt auf den Kontextur-Podcast zur Software. Culture of Cracks wird die erste Episode heißen. Und zwar warum? Es gibt wahnsinnig viel zu besprechen zu diesem Thema. Im November 2024 hat uns nämlich eine sehr lange Instagram-Nachricht erreicht, genau zu diesem Thema.
Hey, habt ihr schon mal in der Community nachgefragt, wie es mit unlizenzierter Software in Architekturbüros aussieht? Mich würde das tatsächlich sehr interessieren, weil wir gerade Post bekommen haben von Graphisoft, da sie herausgefunden haben, dass wir Archicad unlizenziert benutzen. Sie haben auch relativ genaue Daten darüber und wir haben gehört, dass wohl eine gecrackte Version als Art trojanisches Pferd umhergeht, welche Graphisoft super auslesen kann. Bei dem Austausch mit Graphisoft heute hat der Bereichsleiter für Berlin-Brandenburg gesagt, dass er nur für November in diesem Raum 20 weitere Fälle hat, die ähnliche Briefe bekommen haben. Dazu hat er uns erzählt, dass in letzter Zeit auch viele große Büros aufgeflogen sind und die teilweise über 20 Lizenzen nachlizenzieren mussten. Eine Nachlizenzierung kostet gerade 10.050 Euro.
Und das war der Aufschlagpunkt, dass wir in diese Recherche gegangen sind und vor allem Katharina richtig losgelegt hat mit sehr vielen Interviews. Also sag mal, Katharina, wie lief das so?
Genau, also tatsächlich haben wir jetzt im letzten Jahr mit vielen Personen gesprochen, die in ihren Büros die Programme gecrackt haben, aber auch mit Leuten, die im Softwarebereich arbeiten und auch mit Leuten, die in einer aktuell schwierigen Gemengelage versuchen, irgendwie den Dialog mit den Softwareunternehmen zu finden. Einige Personen waren tatsächlich bereit, offen, also on tape, mit uns zu sprechen. Andere wurden von uns anonymisiert und nachgesprochen. Also ihr hört teilweise Sprecherinnen, die nachsynchronisiert haben, oder aber auch eine KI, die die Stimmen der Leute nachgesprochen hat. Und mit ganz anderen Leuten war tatsächlich auch nur ein Hintergrundgespräch möglich. Also die haben uns Informationen gegeben und ihre Situation erklärt, wollten aber gar nicht konkret zitiert werden. Ihr seht, es ist wieder ein sehr sensibles Thema und deswegen wollen wir auch darüber sprechen, nehmen uns auch die Zeit. Und von Anfang an war ja auch im Austausch zwischen uns, Angelika, irgendwie klar, dass hier wieder viele Themen zusammenkommen, die uns auch interessieren. Also zum einen Architektinnen, die Kosten vermeiden wollen oder sogar müssen und da eine ganz schöne Culture of Cracks normalisiert haben und eben eine Softwareindustrie, die von global agierenden Playern geprägt ist, die sich mittlerweile in den letzten 30, 40 Jahren zu Monopolisten entwickelt haben.
Ja, mega spannend. Freue mich erstens, dass wir wieder so einen intensiven Deep Dive in ein Thema machen. Wir haben aufgebaut in zwei Kernepisoden. Die erste Episode ist tatsächlich zu diesem ganz konkreten, wie sieht's eigentlich im Büro aus? Was heißt dieses Cracks verwenden? Was heißt diese Welle von aufgespürt werden, in Anführungszeichen, von unterschiedlichen Herstellern? Und in der zweiten Episode schauen wir, wie immer, weil uns das natürlich auch sehr interessiert, auf diese große Metaebene. Wie ist dieses Thema eigentlich eingeflochten, um natürlich auch nochmal darzustellen, wie sich dieses ganze Thema, eben wie du gerade gesagt hast, zu auch anderen Bereichen wie Arbeitsbedingungen, zu AI, zu grundsätzlichen globalen wirtschaftlichen Entwicklungen auch stellt und wie das natürlich auch in diese Logiken hineinpasst. Und ich freue mich sehr auf die Stimmen nochmal ausführlicher zu hören, die mit dir und mit uns zu diesem Thema gesprochen haben. Und ja, ganz persönlich, wie stehe ich dazu? Wir sprechen da vielleicht auch nachher nochmal drüber. Also ich habe schon relativ lange jetzt kein Zeilenprogramm mehr selbst geöffnet, aber kenne dieses Thema natürlich. Es ist auch kein Thema, das erst gestern quasi groß wurde. Also selbst als ich die Ausbildung gemacht habe, gab es schon diesen Streit, welches Programm lernt man jetzt, ArchiCAD oder Revit? Was heißt BIM in der Umsetzung? Muss man das jetzt machen? Was heißt das für die Büros? Wie viele Lizenzen muss man kaufen? Also selbst ich kenne dieses Thema noch sehr und ich bin gespannt, wie quasi gerade die aktuelle Lage dazu ist. Und wie wichtig dieses Thema ist, haben wir natürlich auch gesehen. Also alleine, ne, dass das Thema quasi von euch, der Community an uns herangetragen wurde, war super toll. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein, weil nach dieser ersten Nachricht gab es dann natürlich auch nochmal eine Debatte auf dem Instagram-Account. Und ihr habt uns dazu auch nochmal ein paar Aspekte dargelassen.
Wir arbeiten ausschließlich mit vollen Lizenzen. Das Risiko von illegaler Software kann ich nicht verantworten. Ja, es ist teuer, aber man kriegt das schon irgendwie hin. Die neuen Abo-Modelle vergünstigen den Einstieg, sind aber leider langfristig deutlich teurer, teilweise unverschämt teuer. Junge GründerInnen sollten sich dringend darüber Gedanken machen, ob es unbedingt ArchiCAD sein muss. Das ist die teuerste Software. Also schauen, welche Software in Frage kommt, Angebote einholen, bezahlen, legal arbeiten. Die meisten Büros, in denen ich gearbeitet habe, hatten zu 100% gecrackte Programme. Ein Büro hat versucht, auf Lizenzen umzusteigen. Geklappt hat das nicht 100%. Ein Architekturbüro zu gründen, geht nicht zum Nulltarif. Es sei denn, man zeichnet mit Hand oder kostenloser Vektorsoftware. Andere Gewerbe nehmen zur Gründung auch viele tausende Euro Kredite auf, um den Start zu schaffen. Das kann man als Architekt genauso tun. Gecrackte Lizenzen sind nichts anderes als ein Handwerker, der beim Hersteller Werkzeuge klaut. Dass die Preise teilweise unverhältnismäßig sind, bestreite ich nicht. Dass die Abo-Modelle einen in den Wahnsinn treiben können, auch nicht. Das rechtfertigt beides aber keinen Diebstahl, egal wie ehrenhaft die eingenommene Architekturposition auch sein mag. Vielleicht noch als Ergänzung. Es wird in der Diskussion so getan, als ob man zwingend zum Start eine 8.000 € ArchiCAD-Lizenz braucht. Der Start in die Selbstständigkeit geht aber auch problemlos mit einem der zahlreichen AutoCAD-ähnlichen Softwareangebote, die es zum Teil schon für unter 1.000 € gibt. Ich habe mir zum Start zum Beispiel eine alte Lizenz eines unbekannteren CAD-Programms aus einer Büroauflösung gekauft. War sehr oldschool, aber hat das erste Jahr auch gut funktioniert, wenn man 2D arbeiten mag. Ich arbeite in einem Londoner Büro und bekomme mit, wie gerade BIM-Software aufgrund mangelnder Alternative selbst für gute etablierte Büros unglaublich teuer ist. Deswegen wird oft versucht, BIM, wo gut es geht, zu vermeiden. Ich finde es absurd zu versuchen, den Gebrauch von nicht lizenzierter Software zu rechtfertigen. Insbesondere indem man argumentiert, dass man sich als junges Büro die Lizenzen nicht leisten kann. Ich habe das Gefühl, dass gerade Architekten teilweise vergessen, dass sie ein Unternehmen führen. Wenn ich nicht schaffe, meine Kosten längerfristig zu decken, dann hat so ein Büro keine Daseinsberechtigung als Unternehmen, so hart es auch klingt. Und dann kann ich einfach auch kein Büro gründen. Das ist ja kein Selbstzweck. So eine Kultur macht vielmehr die ganze Branche kaputt und treibt die Spirale der zu niedrigen Honorare weiter an.
Also ich finde es interessant, Angelika, das bildet sich jetzt in den Stimmen aus der Community ab, aber auch eigentlich in den ganzen Gesprächen, die ich offiziell und inoffiziell im letzten Jahr geführt habe mit eigentlich Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und Kolleginnen, dass es wirklich so ein bisschen zwei Lager gibt. Es gibt die Leute, die sagen, was? Es gibt wirklich viele Büros, die größer sind und keine offiziellen Software benutzen. Also das könnten wir uns echt überhaupt nicht vorstellen. Das käme nie in Frage. Und dann gibt es eben die anderen, die sagen, also sorry, bei dem, was wir verdienen, was wir abrechnen und bei den Entwicklungen, die jetzt in den letzten Jahren im Softwarebereich gelaufen hat, wir cracken einfach so lange, wie es irgendwie geht. Wir setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um auch dieses System aufrechtzuerhalten. Und anders geht's einfach nicht, sonst können wir unser Büro gar nicht führen. Und das fand ich schon interessant, dass es eigentlich wirklich diese zwei sehr sich gegenüberstehenden Lager gab.
Ja, ich glaube, es ist halt einfach berührt alle so sehr, weil wir hatten natürlich jetzt auch ein Vorgespräch dazu und du hast gesagt, ja, weil es halt einfach so nahe an der Architekturarbeit ist, ne? Also wenn man im Architekturbüro arbeitet, dann ist das natürlich das Programm, das man wahrscheinlich neben dem E-Mail-Programm oder dem Telefon, das man am meisten öffnet, ne? Und auf das man total angewiesen ist, weil einfach Zeichnen natürlich eins der Hauptwerkzeuge ist in der Praxis. Und ich glaube, deswegen hat auch jeder und jede, die praktizieren, dazu eine Meinung, was das kosten darf, was es kosten soll, in Anführungszeichen, und welche ja, Subabhängigkeiten es geben darf oder eigentlich nicht geben sollte und es aber gibt. Und ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf eben diesen Einblick, was heißt es in der Realität. Und wie ich das vorher schon gesagt habe, nochmal auf das größere Ganze, weil das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass eben auch diese Firmen halt nicht einfach nur irgendwelche Hersteller sind, sondern dahinter sehr große Unternehmen und oder halt einfach Investoren stehen, die sehr spezifische Interessen haben. Also ganz, um's ganz eindeutig zu sagen, halt mehr Geld zu machen mit diesen Programmen.
Genau, und dann würde ich sagen, es geht jetzt los. Das werden zwei lange und ausführliche Episoden und wir starten ins Kapitel 1, Bastet. Also, genau, Angelika, du hast es eben schon angesprochen. Ich glaube, also ich habe auch gerade wieder eine Software-Diskussion bei Instagram laufen. Und tatsächlich sind immer die Software-Diskussionen und die Fragestellung, da machen immer die meisten mit und auch immer ganz viele Views. Und das liegt halt einfach daran, dass es die meisten Leute, die klassisch arbeiten, betrifft. Auch die Leute, die vielleicht nicht mehr klassisch arbeiten, sind von vielen Fragen der Software betroffen. Ich glaube, wir kennen das alle. Das Abo-Konto oder die ganzen Abos, die man hat, die werden jedes Jahr mehr und teurer. Aber ich würde sagen, für die Architektur gibt es schon eine sehr wiederkehrende Geschichte. Und man fängt halt irgendwann an, Architektur zu studieren. Dann kenne ich so, also das ist gerade bei uns an der Uni auch noch so, dann macht man im ersten, vielleicht auch noch im zweiten Semester immer viel mit der Hand, zeichnet irgendwie auf Skizzenpapier oder hat dann Rapidographen oder Bleistifte, Fineliner, was auch immer. Aber dann im zweiten, aber spätestens im dritten Semester geht es dann los, dann macht man dann das erste Projekt, ist in der Gruppenarbeit und dann ist auch immer die Frage, okay, mit was zeichnen wir? Und viele, also nehmen dann eben ja, bei uns war es auf jeden Fall mal Archicad oder Vectorworks, die meisten eigentlich Archicad. Und dann ist ja auch easy, man hat es irgendwie im Computerpool oder man lädt es sich einfach kostenlos als Educational-Version runter und weiß auch ganz oft gar nicht, was das eigentlich kostet, was die Volllizenzen kosten. Man kann es in der neuesten Version runterladen und dann geht's los. Dann ist man erstmal happy. Geht vielleicht irgendwann ins Praktikum, da hat man jetzt jahrelang gemerkt, dass es plötzlich in den Büros dann nicht mehr die neueste Version gibt, weil die Leute halt alte Lizenzen haben, die sie irgendwann mal gekauft haben und dann immer weiter noch benutzen. Und dann ist aber irgendwann das Studium vorbei und vielleicht auch so die ersten Jahre im Büro und dann hat man sein erstes Projekt und dann geht's daran, dass wir eine Volllizenz brauchen, eine kommerzielle Lizenz. Und dann ist oft das Geschrei groß.
Also ich muss ja sagen, ich war immer ein Revit-Girl, weil ich sie mit meinen alten Lebenserfahrungen aus dem Studium wieder hervorkramen. Aber genau dieselbe Logik, ne? Also bei uns an der TU Graz gab es damals die Student Trainer Group, der ich mich dann auch irgendwann angeschlossen habe. Ich habe tatsächlich irgendwann mal Revit-Kurse gegeben, sehr, sehr lustig. Und habe dann auch selbst diese Erfahrung gemacht, die du gerade geschildert hast, Katharina. Mein erstes Praktikum habe ich gemacht bei MVRDV, die zu der Zeit mit Revit gezeichnet haben, glaube ich, das auch immer noch tun. Was perfekt war, weil ich quasi im selben Programm gezeichnet habe. Zwischendrin musste ich dann mal auf ein anderes Projekt wechseln und meine Rhino-Fähigkeiten irgendwie aufpolieren, weil das war eher nicht so gülden, mein Rhino-Knowledge. Und dann irgendwann habe ich mein zweites Praktikum gemacht in einem Schweizer Büro bei Buchner Bründler und die haben mit Archicad gezeichnet und es war eine Vollkatastrophe, weil ich mich umstellen musste quasi und erstmal so den Archicad-Kurs ausgedruckt auf den Tisch bekommen habe mit dem Hinweis, ich solle doch jetzt mal irgendwie mich umstellen. Also als Studie geht das ja noch. Aber was heißt das denn eigentlich für Büros und was gibt es denn da für einen Entscheidungsprozess, um so ein Programm überhaupt auszuwählen? Dazu hören wir jetzt die erste Stimme von Ole.
Also ein riesengroßes Ding einfach und das kriegt man natürlich mit, ne? Also mit Werbegeschenken, mit entsprechenden Kursen. Also da kommt man schon sehr schnell auf die Software durch die Uni. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist natürlich, bevor wir in die Selbstständigkeit gegangen sind, haben wir natürlich auch als angestellte ArchitektInnen in verschiedenen Büros gearbeitet. Und da war eben Archicad auch schon ein Thema, weil man einfach damit gearbeitet hat. Und grundsätzlich ist es dann eigentlich so, dass es eigentlich so drei Begriffe gibt, warum man sich dann für Archicad entscheidet. Das eine ist also so irgendwie so dieser Konsens, also jeder kennt das Programm. Man kann gut mitarbeiten und damit geht eigentlich auch so dieses Know-how einher. Es ist halt einfach ein sehr komplexes Programm und das kennt auch jeder, wenn man das Programm wechselt oder wer es schon mal gemacht hat. Das braucht einfach ein bisschen Zeit und so kann man das halt einfach schon gut bearbeiten. Und auch noch ein wichtiger Punkt ist, man hat sich natürlich dann schon sowohl im Studium als auch als Angestellter Architekt oder Architektin gewisse Vorlagen und gewisse Strukturen erarbeitet. Also so ein Programm ist sehr, sehr komplex, weil es ja nicht nur das Zeichnen ist, es ist ja auch das Layouten und die Listen, die man da rauskriegt.
Das, was ihr jetzt gerade gehört habt, war die erste Stimme aus einem Büro. Wir haben, wie Katharina das vorher schon gesagt hat, mit mehreren Büros zu diesem Thema gesprochen und jetzt in der ersten Episode werden uns drei unterschiedliche Büros begleiten durch die unterschiedlichen Themen, durch die wir gehen werden.
Genau. Ähnlich war das auch bei dem zweiten Büro und da hören wir jetzt Anton.
Und dann war es eine pragmatische Entscheidung zu sagen, okay, wir nehmen Archicad, weil das auch nochmal in einem Büro auf Teilzeit gelernt hatte und wir dann einfach gesagt haben, okay, das ist jetzt das Programm, was wir beide am besten können. Und ja, wir mussten dann schlucken, als wir gesehen haben, was die Lizenzen so kosten. Wir sind zwar mit einem Projekt gestartet, aber es war noch ein sehr kleines Projekt. Wir hatten natürlich auch noch keine anderen Projekte, also nebenher, und mussten dann noch parallel alles aufbauen, wo man dann als junger Architekt dann auch irgendwie wenig Ahnung hat, wie man jetzt genau so ein Unternehmen aufbaut. Dann haben wir gemerkt, okay, diese eine monatliche Lizenzierung von irgendwie über 400 Euro pro Lizenz, die können wir uns nicht leisten. Direkt zu sagen, man geht irgendwie auf eine Jahreslizenz, die dann irgendwie auch 250 Euro im Monat pro Person kostet, hat dann einfach unseren Rahmen gesprengt. Wir hatten zwar eine Zusage für das Projekt, aber haben auch gesagt, okay, erst wenn wir quasi wissen, dass das Projekt wirklich in die Umsetzung geht, der Bauantrag durch ist und länger Geld reinkommt, dann machen wir das mit der Lizenz. Stand quasi immer oben mit auf unserer To-Do-Liste, dass es eben gemacht werden muss, wenn es irgendwie läuft. Aber dann hat sich bei dem Projekt genau in die andere Richtung entwickelt. Es hat sich sehr mühsam entwickelt, hat anderthalb Jahre gedauert, bis wir dann endlich einen Bauantrag stellen konnten. Und wir haben dann natürlich auch, weil es irgendwie ein Bauherr aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis war, nicht jegliche Stunde komplett abgerechnet, wie man sie hatte abrechnen sollen. Was dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass wir 2 bis 5 Jahre lang gearbeitet haben, ohne uns einen Cent auszuzahlen. Und eben alles, was wir verdient hatten, ist dann im Unternehmen geblieben und wir haben uns dann entschieden, es dafür zu nutzen, einen Raum anzumieten als Büro und eben nicht aus der Küche zu arbeiten. Aber gleichzeitig war es dann auch so, wenn wir ansatzweise in die Richtung gehen würden, was man eigentlich machen sollte und eigentlich verlangen sollte, wird der Bauherr das quasi überhaupt nicht bezahlen. Und gleichzeitig war das dann auch die Konsequenz zu sagen, man kann eigentlich nicht für die Software zahlen und solange wir auch nicht dafür zahlen, können wir auch nicht diesen Preis beim Bauherrn abrufen, weil wir ja noch nicht diese laufenden Kosten haben eigentlich. Deswegen sind wir dann am Anfang auch bei Archicad geblieben, weil es einfach als das beste Programm hielten und eben die meiste Erfahrung damit hatten.
So, ich finde es jetzt interessant, weil Anton beschreibt jetzt hier eigentlich ja schon ziemlich genau, wo die Katz begraben liegt. Also diese Situation, in der sich viele Büros, nicht nur junge Büros, befinden, dass wenn man den Auftrag braucht, der Auftrag aber nicht für deine Struktur zahlen kannst, du aber einfach den Auftrag brauchst. Und dann gibt es natürlich so ein paar Ausweichoptionen, Eine davon ist natürlich noch einen zweiten Job anzunehmen, entweder an der Uni oder in einem anderen Büro. Aber in einem Büro ist ja dann auch oft verboten, dass du auch noch dann freiberuflich arbeitest. Da hören wir jetzt nochmal Ole.
Bei den meisten eigentlich nicht über so ein, ich mache mich ab morgen selbstständig, sondern es gibt so einen fließenden Übergang. Man ist nebenbei noch irgendwo in der Lehrtätigkeit oder ist noch teilweise angestellt und irgendwann fängt man teilweise sogar an, von seinem Ersparten zu erleben, weil diesen Cashflow, den gibt es ja in der Architektur, der kommt ja, wenn man ein Projekt hat, erst relativ spät. Das heißt, man kann ja nicht sozusagen gleich bezahlen. Und zu der Frage jetzt aber, wir haben uns, ich würde sagen, nicht bewusst dafür entschieden zu sagen, so wir cracken das und benutzen das illegal, um Geld zu sparen, sondern das ist eher so ein Möglichkeitskostüm, was man überhaupt hat. Wir hatten tatsächlich noch über die Uni, das ist wieder auch zum ersten Punkt der Bezug, hatten wir noch Kontakte zu Graphisoft und haben die auch spielen lassen und haben gedacht, hey, wir sind ein junges Büro, wir fragen mal an, was gibt's denn da für junge Büros? Und die haben uns auch ein Angebot gemacht. Da gab es zu unserem Zeitpunkt so ein Leasing-Angebot für junge Büros, was aber rausgerechnet aufs Gleiche rauskommt. Und ohne konkrete Zahlen zu sagen, in der Selbstständigkeit startet man ja oft mit Kleinprojekten. Das, was uns das gekostet hätte, wäre ungefähr die Hälfte des Honorars unseres ersten Projektes gewesen, was man ja über mehrere Jahre bearbeitet. Das Projekt, was jetzt die teilweise halt über 2-3 Jahre laufen. Das heißt, es war uns einfach nicht möglich aus finanziellen Gründen. Das ist einfach der Hauptgrund. Das muss man sagen. Man hätte dafür einen Kredit aufnehmen müssen, sich Geld leihen müssen. Und wenn man in die Selbstständigkeit geht, schwebt ja einfach immer die Gefahr mit, dass es nicht klappen kann. Das ist halt einfach so. Und dann überlegt man sich schon, ob man in etwas investiert, was man nicht mehr losbekommt. Damals gab es noch nicht dieses Leasing-Modell, was es jetzt gibt. Jetzt ist es ja anders. Das würde ich als Fortschritt bezeichnen, aber da kann man später auch noch was zu sagen, das kann man auch zwiespältig sehen.
Aber dass es halt nicht nur für kleine Büros so ist, hören wir jetzt auch noch mal bei Anton, der noch mal einen Einblick gibt, wie dann quasi die Umsetzung aussieht von solchen Crack-Strukturen.
Also genau, unsere Crack-Struktur kam eigentlich auch und deswegen ist es auch nochmal so bezeichnend für das Ganze von einem befreundeten Architekten, der in einem großen Büro mit dieser gecrackten Version gearbeitet hatte. Das war dann keine Studierendenversion, sondern eigentlich eine professionelle Version, die dann aber überschreibt, dass das Programm quasi nach außen kommuniziert, dass es keinen Lizenzschlüssel benötigt.
Katharina, was würdest du sagen? Wir haben jetzt schon unterschiedliche Stimmen gehört und du hast ja auch intensiv mit Leuten dazu gesprochen. Wie verbreitet ist das denn? Du hast es auch ganz am Anfang angesprochen. Es gibt unterschiedliche Stimmen. Ne? Manche können gar nicht glauben, dass Cracks verwendet werden. Und dann gibt es halt quasi dieses How-To, wo man so weiß, okay, das ist jetzt einfach mal an alle weitergegeben worden, die man so kannte. Was ist dein Eindruck? Wie common ist diese Verwendung von Cracks im Architekturbüro?
Also es kann mich auch täuschen. Ich hatte das Gefühl, dass es sehr verbreitet in Berlin ist tatsächlich. Also selbst auch in den größeren und bekannteren Büros, die vielleicht teilweise auch Architekturpreise bekommen und so wirklich so, sagen wir, die oberen Prozent des Berufsstandes, da gibt es das teilweise auch. Aber ich glaube, die Probleme ändern sich halt auch nicht. Man denkt immer, wie können große Büros das machen? Aber wenn du plötzlich eben diese vielen, vielen Lizenzen zahlen musst, also wenn es dann nicht mehr eine ist, sondern am Ende 18 oder 30 oder 40, dann ist es einfach schon ein entscheidender, also das ist halt dann, wir können es jetzt nicht ausrechnen, aber das sind einige Kosten. Und trotzdem, das wurde ja auch in dieser Community-Umfrage genannt, denkt man sich auch so ein bisschen, es ist schon ein Anzeichen davon, dass so ein bisschen so professionelles, also eine professionelle Unternehmensführung in der Architektur einfach nicht so verbreitet ist. Weil das ist halt, ne, wenn ich ein Café aufmache, wenn ich einen Handwerksbetrieb gründe, was auch immer, dann ist es ja eigentlich total normal, dass ich erstmal mich um eine Finanzierung kümmere, Kredite aufnehme, damit ich einfach eine Struktur habe und meine Werkzeuge habe, den Raum habe. Und dass dieses immer so leicht so ein bisschen im künstlerischen Hobbytum verweilen, auch wenn man halt eigentlich ein großes international agierendes Büro ist mit 40 Mitarbeitenden. Das fand ich schon interessant.
Ja, es summiert sich halt ganz schön. Ne? Du hattest auch die Kosten aufgeschrieben. Die AutoCAD-Lizenz liegt irgendwo bei 2,2 im Jahr ungefähr für einen Nutzer und die Revit-Lizenz irgendwo um die 3,1. Das ist schon ganz schön heftig, wenn man das aufrechnet. Ne? Selbst für kleine Büros sind da gleich mal irgendwie 20.000 Euro beisammen, wenn man das so ja, sich ausrechnet. Und das ist natürlich, eben muss man erst einmal erwirtschaften, wenn man so mitbekommt, wie normalisiert es quasi ist, das so zu umgehen. Ist vielleicht auch klar, wieso dann auch diese Unternehmen, also die Softwarehersteller, sich gegebenenfalls dann vielleicht anders aufstellen und oder doch mal genauer schauen, was ist denn da eigentlich los in diesen Büros? Und wie wir schon ganz zu Anfang gehört haben, gab es im November 2024 dann einfach Post für sehr viele Architekturbüros in Berlin. Und dazu hören wir jetzt nochmal eine Stimme, die uns diese Post vorliest.
Brief: Nutzung nicht lizenzierter Archicad-Software. Aufforderung zur Kooperation. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben konkrete Hinweise, dass im von Ihnen betriebenen Netzwerk mehrere illegale Versionen von Archicad verwendet werden. Nach den uns vorliegenden Informationen gibt es keine Aufzeichnungen über den Kauf dieser Lizenzen, die derzeit durch den auf Sie laufenden Internetanschluss nicht lizenziert genutzt werden. Wir empfehlen Ihnen, Ihrem Unternehmen dringend ausschließlich legale Versionen von Archicad zu verwenden. Das Software-Eigentum von Graphisoft ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt. Jede Archicad-Lizenz muss ordnungsgemäß über den Vertriebskanal von Graphisoft lizenziert sein. Der Zweck dieses Briefes ist es, Ihnen eine kooperative Möglichkeit zur Legalisierung anzubieten. Dies, obwohl Graphisoft durch die unberechtigte Nutzung unserer Software durch Ihr Unternehmen bereits ein Schaden entstanden ist. Wenn Sie die nicht lizenzierte Nutzung nicht durch eine geschäftliche Vereinbarung lösen, in Klammern Kauf von legalen Lizenzen und damit Nachlizenzierung, werden wir die Angelegenheit an unseren auf illegale Softwarenutzung spezialisierten Rechtsbeistand weiterleiten. Er wird dann bereits den vollen gesetzlich möglichen Schadensersatz zuzüglich Kostenersatz einfordern. Noch ist es Ihnen möglich, eine gütliche Einigung bis zum 29.11.2024 zu erzielen. Setzen Sie sich dazu umgehend mit unserem lokalen Vertriebspartner in Verbindung. Sollte die gütliche Einigung nicht bis zum 29.11.2024 geschehen, werden wir unsere geistigen Eigentumsrechte konsequent durchsetzen. Dies heißt auch, dass wir den vorliegenden Fall laut unserem internen Prozess dann, wie oben beschrieben, ohne weitere Mitteilung an Sie, an unseren Rechtsbeistand zur weiteren Verfolgung weiterleiten. Mit freundlichen Grüßen, Graphisoft Deutschland GmbH.
Genau, wir hören jetzt Anton nochmal, wie das dann für ihn und sein Büro war, als Sie diesen Brief bekommen haben.
Dann haben wir eine E-Mail bekommen mit dem eingescannten Brief. Und so, wisst ihr was davon, habt ihr damit was zu tun, weil es eben tatsächlich schon mal einen Fall gab hier im Büro, aber nicht von uns, sondern es war jemand anders, ein Praktikant, der irgendwie übers WLAN Sachen runtergeladen hat, die dann aufgeflogen sind. Deswegen waren die sich eigentlich auch gar nicht so sicher, ob wir das waren. Aber dann haben wir denen auch direkt gesagt, das sind wir, und auch weil auf dem Briefkopf nicht unser Name stand, sondern der Name der Praktikanten, haben wir der Person dann auch ganz schnell gesagt, dass wir das sind und uns auch drum kümmern werden. Und ich glaube, der erste Kontakt war dann, dass ich angerufen habe und gesagt habe, wir sind es, bitte den Namen der anderen Person rauslöschen, die hat damit eigentlich nichts zu tun. Das ist zu 100% unsere Verantwortung und wir stehen dafür auch ein, dass wir quasi die Software illegal benutzt haben und hatten uns da in dem Zuge auch nicht wirklich rechtlich beraten lassen. Einfach weil wir, glaube ich, bisher keinen Rechtsanwalt hatten und benötigt haben. Auch im engeren Freundeskreis hatten wir niemanden. Wir hatten tatsächlich schon mal vorher eine ähnliche Situation mitbekommen über ein Büro, denen das auch passiert war. Und genau, wir haben dann einfach gesagt, ja, das ist unser Fehler, was können wir machen? Haben das auch dann quasi erklärt und das erste Telefonat war tatsächlich jetzt hier in Berlin.
Gleichzeitig hat auch das Büro von Ole den, glaube ich, gleichen lautenden Brief erhalten.
Wir waren dann irgendwann sehr ehrlich und haben auch gesagt, wir schämen uns dafür und das ist natürlich nicht richtig und wir wollen das irgendwie beseitigen und beiseite schaffen, haben uns aber auch irgendwie, wir hatten das Gefühl, wir würden uns gerne auch so ein bisschen rechtfertigen und haben eben auch gesagt, das ist ein junges Büro und dass es halt schwierig ist und haben dann auch erklärt, dass es für uns halt ein riesenwirtschaftliches Problem darstellt und wir erstmal gucken müssen, wie wir uns das finanzieren können. Wir sind uns dann eigentlich insofern einig geworden, dass wir diese Nachlizenzierung machen, wobei uns auch keine andere, es gab keine andere Möglichkeit. Und unser großes Glück zu dem Moment, das muss man einfach sagen, ist, dass wir gerade ein Projekt hatten, was sehr gut lief und wir das dann einfach zahlen konnten. Ansonsten hätten wir wirklich irgendwie einen Kredit aufnehmen müssen, weil es ging dann halt um eine fünfstellige Summe. Und da dieses Projekt noch weiter lief, mussten wir uns natürlich überlegen, wie wir das hinbekommen mit den Lizenzen im Büro, weil nur die zwei Lizenzen reichen natürlich nicht aus.
Und Katharina, wie ging es nach diesem Krimi dann weiter? Was ist passiert?
Also erstmal klingt das ja jetzt alles sehr nett und zuvorkommend, aber teilweise wurden dann nochmal andere Seiten aufgezogen.
Und da gibt es einen, der für Berlin verantwortlich ist und das Telefonat war eigentlich sehr, sehr freundlich. Er hat dann auch erzählt, dass er zur gleichen Zeit 20 weitere Fälle auf dem Tisch hatte, hat auch davon erzählt, dass es teilweise sehr große Büros waren, die das Gleiche hatten und dass es bis zu 20 Nachlizenzierungen waren. Hat dann gesagt, ja, was Sie mir jetzt gesagt haben, schreiben Sie mir das nochmal in eine Mail, dann können wir schauen, was wir dann damit machen. Das hatte er dann schon gesagt, weil er ja sehen konnte, dass wir angeblich 5 Lizenzen oder in 5 MacBooks die Lizenz illegal benutzt hatten. Er konnte aber auch sehen, dass ein paar intensive und ein paar weniger intensiv genutzt worden sind. Und ich meinte dazu, ja, wir sind zu zweit im Büro und haben eine Praktikantin, also ihm eigentlich ganz offen und transparent mitgeteilt. Und dann hieß es so, ja, dann muss ich mal schauen, ob das dann ein oder zwei Nachlizenzierungen mit sich zieht. Und dann kam direkt ein Tag, nachdem ich meine Mail geschrieben hatte, die Antwort, ja, wir bieten Ihnen eine Nachlizenzierung innerhalb von einer Woche an. Dann löschen Sie bitte die gesamte Software, also alles, was auf den MacBooks war, was illegal war. Und dann sind Sie noch eine kurze Zeit auf der sogenannten Piratenliste und irgendwann, wenn nichts mehr auffällt, fliegen Sie dann von dieser Liste runter und dann sind Sie frei, also in Anführungszeichen.
Und dann gab es noch so eine Druckkomponente, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir da sozusagen gebastelt worden sind, hat Archicad sein System auf ein Abo-Modell umgestellt. Und die haben dann noch so zu uns gesagt, ja, wenn ihr jetzt halt kauft und noch weitere Lizenzen, dann kommt ihr noch in diese bessere Kondition rein. Das war ja fast schon wie so ein Verkaufsgespräch, aber eigentlich ohne Verhandeln, damit wir das noch rechtzeitig zum Jahresabschluss machen. Und das hat uns dann schon ganz schön gestrauchelt, weil das Konto war dann geplündert, gerade unsere erste Rechnung stellen konnten zu einem Projekt, was uns hauptsächlich finanziert hatte. Und auch schon, ja, das war auf jeden Fall dann schon ziemlich doof.
Wir haben das ja sowohl am Anfang gehört, ne, als auch jetzt nochmal sehr explizit. Also man muss quasi auch dazu sagen, die Personen, mit denen wir gesprochen haben, sind aus jüngeren Büros. Also das heißt, dass gerade in Gründungsmomenten ja sowieso die finanzielle Situation in der Regel eher angespannter ist, beziehungsweise man erstmal ein Investment tätigen muss, bevor man dann Geld zurückbekommt und aus dieser Perspektive natürlich auch die Begründung und auch die gerechtfertigte Kritik, die wir vorher entsprechend dazu gehört haben, dass es natürlich nicht okay ist, einfach quasi gecrackte Versionen zu verwenden, schwierig ist. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wieso und warum machen das so viele Büros? Und dazu hören wir jetzt auch noch ein drittes Büro und dieses Mal dürfen wir die richtigen Namen auch sagen. Und zwar hat Zeonau mit uns gesprochen und ihr hört jetzt gleich Paul und Tobias aus dem Büro.
Und wir haben halt am Anfang keine Lizenzen gehabt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch irgendwie ein Standard, dass man mit gecrackten Versionen halt arbeitet, weil man sich das ja nicht leisten kann. Alleine damals, ich glaube, damals war es eigentlich sogar noch 2016 oder was, bevor wir uns gegründet haben, war das ja noch relativ günstig. Ne? Da hat ja eine Archicad-Vollversion wie so die Hälfte von dem, was die jetzt kostet, glaube ich. Und ich glaube, die hatten damals ja noch gar keine Abo-Modelle in dem Sinne von, dass man irgendwie die Chance gehabt hätte, irgendwie wie so als, sag ich mal, Berufsanfänger sich das irgendwie zu leisten, weil ich glaube, auch so Finanzierungsmodelle hatten die nicht richtig. Die hatten so Starterprogramme, gell? Die haben aber auch, glaube ich, irgendwie so um die 3000 Euro oder so pro Lizenz gekostet. Also das sind ja Investitionen, die wir hätten auch auf jeden Fall nicht machen können. Dann haben wir unendlich lange, glaube ich, mit einer veralteten Version gearbeitet von Archicad und haben irgendwann, haben das eigentlich bis zu dem Moment gemacht, wo wir gebastelt wurden, irgendwann von Archicad Berlin. Ist das ja, wie heißt das? Graphisoft Berlin heißt das dann, ne? Das ist ja der Vertriebspartner, die sind ja diejenigen, die das Basting machen, nicht Graphisoft per se. Und die haben uns dann gezwungen, zwei Lizenzen zu kaufen, weil die uns mit den Pirated Versions erwischt haben. Dann haben wir aber drei Versionen gekauft, weil wir dachten, wenn wir schon nicht mehr, wir können ja nicht mit gecrackten und offiziellen arbeiten, dann haben wir gleich drei gekauft, weil mit zwei wären wir auch nicht weit gekommen. Da mussten wir dann damals einen Privatkredit aufnehmen, um die überhaupt kaufen zu können, weil das waren damals, glaube ich, so um die 10.000 Euro pro Lizenz. Und haben eigentlich seitdem machen wir das, ne, mit der Version und haben jetzt noch irgendwie auch noch ein paar Mietlizenzen immer dabei. Jetzt haben wir gerade noch eine mehr gehabt wegen Wettbewerben und so, weißt du, da muss man ja dann manchmal noch extra welche holen.
Und es ist schon interessant, darauf zu schauen, dass dieses Modell einfach erstmal das Büro zu starten und mit veralteten oder gecrackten Versionen zu laufen, dass das ziemlich weit verbreitet ist. Also die Dunkelziffer ist ziemlich hoch und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Anbieter sich da auch vollkommen im Klaren sind, dass das der Fall ist. Also man spekuliert da so ein bisschen, weil man kennt die Strukturen nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch so ein bisschen beobachten, welche Büros fangen an zu publizieren. Es taucht so im Netz an Zeichnungen auf und ja, irgendwann geht es dann so weit, dass die Anbieter genau sagen können, was die IP-Adresse von dem Rechner ist, auf dem die Software läuft. Und ich glaube, die meisten Büros machen das nicht aus einer kriminellen Energie heraus, obwohl das natürlich rein strafrechtlich oder justiziar betrachtet, ja, keine Ahnung, eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Schwefelordnungswidrigkeit ist. Also der Plan, glaube ich, ist bei den meisten Büros immer, beim nächsten großen Auftrag dann zu legalisieren. Aber wir kennen natürlich auch die Realitäten der Produktionsbedingungen für Architektinnen in Deutschland und ich glaube, die Dunkelziffer ist da immer noch immens hoch.
Und ich habe, also ich meine, bei uns ist jetzt okay, wir haben vor 2 Jahren 30.000 Euro investiert, um dieses Scheiß Software zu kaufen oder, ne? Und im nächsten Jahr, wenn wir jetzt noch eine neue Lizenz brauchen, kann mir keiner sagen, ob ich sozusagen oder ob ich 5 neue Lizenzen mieten kann und trotzdem meine alten Lizenzen überhaupt noch weiter benutzen kann, weil die bleiben ja in ihrer Version irgendwo hängen. Ne? Das ist ja total absurd für eine professionelle Software, die so viel Geld kostet. Also das muss man ja schon wirklich ehrlicherweise sagen, im Bausektor oder in unserer Branche ist ja eigentlich jedes Programm, egal was man benutzt, ob ich jetzt irgendwelche Ausschreibungssoftware benutze, die Bildbearbeitungssachen, okay, aber alles kostet halt unendlich viel Geld, weil einfach, glaube ich, dieser Bausektor also ein extrem wirtschaftsstarker Sektor einfach ist, ne? Und wenn man das mal zusammenrechnet, es gibt die, wie Leute aus anderen Büros, auch die jetzt bei uns mit dabei sind, Zeiterfassung, Projektmanagement, ne? Office, wenn du alle Software eigentlich nimmst und versuchst sozusagen mit einigermaßen so halbprofessionellen Softwares zu arbeiten, musst du ja monatlich pro Mitarbeiter gefühlt, also ein Archicad-Abo kostet glaube ich jetzt 400 Euro oder was im Monat ungefähr, ne? Dann kommst du da Office mit drauf, eine Zeiterfassung, Projektmanagement. Also am Ende zahlst du irgendwie 1.000 Euro pro Benutzer, damit er ein komplettes Softwarepaket hat, was man eigentlich braucht, was ja unwirtschaftlich, das geht ja gar nicht, ne?
Ich finde es ganz interessant, diese Stimme mit ein bisschen Perspektive noch dabei zu haben. Sie haben ja gesagt, 2016 hatten Sie schon diese Busting-Erfahrung und haben sich seitdem auch mittels Krediten und Investitionen daraus befreit. Aber was Sie halt sagen, das stimmt ja auch, ne? Also wenn man Leute eben aus dem Grafikdesign kennt oder Produkt oder was auch immer, deren Software ist einfach sehr, sehr viel geringer und es ist eben, also verursacht geringere Kosten. Und es sind eben nicht nur die CAD-Programme, man braucht Ausschreibungssoftware, man braucht Rechnungssoftware. Ich meine, wir kennen es ja jetzt auch. Also wir machen jetzt nichts sehr Spezielles, aber die Software, die wir brauchen und die Abokosten, die wir zahlen, die werden gefühlt jedes Jahr mehr für die kleinsten Plugins und Programme. Und weswegen, glaube ich, aber gerade auch so ein gesteigertes Interesse ist an dieser ganzen Software-Dynamik und diesen ganzen Veränderungen, die gerade ins Haus stehen, ist, dass es eigentlich lange bei der Software, also bei den CAD-Programmen, lief es recht ruhig. Man hat eben diese Dauerlizenzen gekauft, dann hatte man die, hat sich vielleicht geärgert, dass sie nicht so toll funktionieren. Aber in den letzten 10 Jahren haben sich einfach entscheidende Umwälzungen ergeben. Also einmal sind wir eben in diese Subskriptionsmodelle gerutscht, alle miteinander, glaube ich. Und wir haben eben jetzt die Frage von KI-Integration. Und das werden wir in der Folge 2 nochmal genauer besprechen, dass es eben einfach auch zu neuen Konflikten und Fragestellungen führt.
Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, was man ja auch bei CONOW jetzt ja genau rausgehört hat, ist das Thema, wie kann ich das eigentlich refinanzieren? Was darf ich eigentlich verlangen? Und was ist eigentlich der Wert, den man dann so anbietet? Also quasi als Leistung abrechnet, wie ist das da alles integriert? Und dazu hören wir jetzt auch nochmal eine kurze Stimme, und zwar Anton nochmal.
Und weil vor allem auch am Anfang komplett dieses Bewusstsein oder irgendwie ein Gefühl dafür fehlt, was darf denn für die Leistung, die man macht, auch wirklich vom Bauherrn verlangt werden? Und man will ja irgendwie auch das erste Projekt einfach zum Laufen bekommen. Und wenn man dann diese hohen Stundenlöhne, die die Architektenkammer ja quasi auch so vorschreibt, nehmen würde, die dann vielleicht auch ausreichende Lizenz zu bezahlen, sich dann eigentlich gar nicht traut. Weil man dann mal eine Woche arbeitet und direkt 5.000 Euro abrechnen könnte. Da fallen ja eigentlich alle Privatleute, die, sag ich mal, einer Person oder einem kleinen jungen Büro so eine Bauaufgabe übergeben, komplett hintenüber. Und wenn die so einen Beitrag hören, würden sie wahrscheinlich doch zu einem gestandenen Architekten gehen. Man bewegt sich ja irgendwie in so einem Feld, wo man eigentlich Dumpingpreise machen muss. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, was jetzt ein angemessener Preis ist.
Also das finde ich schon extrem interessant, auch nochmal als Take, das so mit drin zu haben. Also was darf eben Architekturleistung eigentlich kosten und was darf sie auch bei jungen Büros kosten? Und sind die alten Etablierten eigentlich teuer genug, ne? Also muss man da quasi billiger sein als die großen Etablierten? Also das finde ich sehr, sehr spannend, dass es da nochmal einen so halt direkten Konnex gibt, auch zu den Arbeitsbedingungen und zu den Bezahlbedingungen, in Anführungszeichen. Katharina, wie blickst du da drauf? Sind die ArchitektInnen schon wieder zu schlecht im Verhandeln oder ist der Kostendruck auf Belastungsseite zu hoch? Oder beides zusammen?
Mich interessieren da eigentlich zwei Perspektiven. Eine Perspektive ist ja, dass sozusagen die HAI-Preisbindung auch aufgehoben wurde, also einfach gegen EU-Recht verstößt. Aber auch die HOAI-Sätze, die oft zugrunde gelegt werden, die sind einfach lange nicht erhöht worden. Ich glaube, sie sind 2013, also korrigiert uns mich da gerne, wenn das nicht stimmt. Aber das hören wir ja auch immer in den Arbeitsbedingungsdiskussionen. Ja, ist ja schön, dass jetzt alle so viel fördern und auch eine Absolventin, ein Absolvent so viel verdienen soll. Aber habt ihr mal auf unsere Honorare geguckt? Da hat sich nichts erhöht. Wir haben explodierende Kosten. Wir haben krasses Honorardumping. Und das wäre eben so die andere Perspektive, die ich darauf habe, weil es ja für junge Büros eigentlich kaum Zugang zu Wettbewerben gibt oder eben VGVs, also Vergabeverfahren. Kommen ja diese ersten Projekte, wir hatten ja auch eine tolle Diskussion, eine meiner Lieblingsdiskussionen, Erstling heißt die, kommen diese ersten Projekte ja auch ganz oft über informelle Wege zustande. Also das höre ich auch ganz oft. Ja, ich baue für meinen Schwiegervater ein Ferienhaus um, ich mache für meine Freunde, saniere ich das Haus. Und das sind dann eben oft solche Verhältnisse, wo einfach auch keine richtigen Honorare angesetzt werden, weil wenn man das tut, kriegt man entweder das Projekt nicht oder das Projekt kann auch gar nicht zustande gekommen, weil die Leute vielleicht auch gar nicht diese handelsüblichen Honorare zahlen können oder wollen.
Ja, und dann ist man da wieder in der Debatte insgesamt, ne? Also Spaltung innerhalb der Gesellschaft, wer hat Zugang zu Kapital, wer kann überhaupt das Geld bezahlen, um Planungs- und Gestaltungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Also ne, dann arbeitet man halt auch nur noch für die, die sich das überhaupt leisten können. Was ja schon, wenn man quasi in Anführungszeichen normale oder Dumping Planungshonorare nimmt, schon weniger Leute sind insgesamt. Und ein weiterer Aspekt, der auch noch sehr interessant ist oder den ich schon überraschend mitunter fand, ist, der Themenpunkt rechtliche Hilfe. Also das hat auch im vorigen Ton haben wir das auch schon gehört, dass die Büros schon überlegt haben, teilweise sich rechtliche Hilfe zu holen, aber das dann vielleicht doch nicht gemacht haben. Und dazu hören wir jetzt nochmal Ole.
In dem Prozess haben wir uns nicht rechtlich beraten lassen. Wir haben im Nachhinein auch nochmal darüber nachgedacht, warum wir das nicht gemacht haben. Das war natürlich mit ultra viel, also das hat eigentlich auch mehrere Komponenten. Das hat natürlich einmal mit einer Angst zu tun. Dann mit der zeitlichen Druckkomponente. Innerhalb von 10 Tagen im laufenden Betrieb, ja, wo man ja auch das Büro weiterlaufen hat, dann kann man also da jetzt noch irgendwie so, man konnte dann auch irgendwie nicht mehr so klar denken. Deswegen denke ich, war die Frist auch sicherlich bewusst so knapp gewählt. Und deswegen haben wir uns keine rechtliche Hilfe geholt, was vielleicht auch wegen dieser Geschichte, wie die MAC-Adressen ausgelesen worden sind und ob das rechtens war, natürlich dann überhaupt kein Thema mehr war. Im Nachhinein hätte man vielleicht Ruhe bewahren sollen und sagen können, also so wie es ja auch ist, wenn man angeklagt ist irgendwie, dass man sagt, hey, es gibt ein Problem, wir wollen uns rechtliche Hilfe holen, wir bitten um eine Fristverlängerung. Das hätte man sicherlich machen können, aber das haben wir damals einfach nicht gemacht. Also nochmal rückwirkend muss man einfach sagen, es ist halt ein illegaler Move, den man da macht, wenn man solche Lizenzen illegal verwendet. Und das ist auch einfach natürlich nicht richtig so. Das ist mal Grundsatz. Da braucht man auch überhaupt nicht rumdiskutieren. Wenn man aber natürlich darüber nachdenkt, warum man das gemacht hat an der Stelle, dann denkt man natürlich auch darüber nach, wie könnte es denn besser sein, dass man eben nicht vielleicht sich dazu gezwungen fühlt, das zu cracken und illegal zu verwenden. Ist einfach, dass es horrende Kosten sind, speziell für junge Büros. Und da hat man dann auch gleichzeitig so das Gefühl, dass man sich so ein bisschen ungerecht behandelt fühlt. Weil man steigt natürlich auf einen ganz anderen Level ein, wie ein großes Architekturbüro, was laufende Projekte hat und auch ganz andere laufende Kosten decken kann. Das heißt, man zahlt eigentlich für die gleiche Lizenz wie ein großes Büro, die aber ganz andere Projekte damit abwickeln. Und wenn man halt überwiegend kleine Umbauprojekte hat, dann steht die Verwendung der Lizenz in keiner Relation zum Honorar, das man bekommt. Also das bis sich das amortisiert, dass man sagt, das zahlt sich aus, das ist ein absoluter No-Brainer. Und da würde man sich eigentlich wünschen von den Unternehmen, dass es Angebote für junge Büros gibt, die ermöglichen, dass man diese Lizenz frühzeitig nutzen kann und gleichzeitig aber das auch stemmen kann, weil es ist halt einfach nicht stemmbar.
Das fand ich jetzt schon auch nochmal gut als Einordnung, weil das muss man natürlich auch sagen, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt bewerten können, aber wenn man diesen Brief so liest, dann arbeitet der natürlich mit gewissen Druckpunkten, der arbeitet mit so einem Stress, der durch die Frist gesetzt wird und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sowas bekommt, und bei beiden Büros war es eben auch, dass sie in Coworking Spaces sitzen und das dann einfach an den Inhaber des Coworking Space gegangen ist. Also, dass du auch noch das Gefühl hast, du reißt jemand anderen mit in die Scheiße. Das ist ja auch in Büros oft so, dass es eben irgendwie mehrere Büros in einem Komplex sitzen oder so. Und wenn dann, das wissen wir ja auch nicht genau, mit welchen Technologien, auf welcher Rechtsgrundlage eben diese Lizenzen ausgelesen wurden oder diese IP-Adressen ausgelesen wurden, dass man da in ganz schön Stress kommt. Also in dem Statement hört man ja jetzt den Wunsch, dass man mit vielleicht einem Softwareunternehmen in den Austausch gehen kann oder die davon überzeugen könnte, dass man einfach bessere Bedingungen gerade für junge Gründer und Gründerinnen schafft. Und darüber geht's jetzt im Kapitel 2, Graphisoft, wir müssen reden. Im Frühjahr 2025 sind wir auf LinkedIn auf ein Posting von Carla Frieling gestoßen, Gründerin von Carla Paula. Und sie hat da Graphisoft relativ klar aufgefordert, mal darüber nachzudenken, vielleicht ein anständiges Gründungsmodell auf den Markt zu bringen. Und dazu, wie es dann vielleicht auch weiterging, auf Graphisoft reagiert hat, haben wir mit ihr gesprochen. Und jetzt hören wir Carla.
Wir haben schon mit der Entscheidung der Gründung uns irgendwie ganz am Anfang damit auseinandergesetzt, welche Software wir benutzen wollen, weil wir natürlich wissen, dass das einen riesen Einfluss hat auf die Qualität und auch die Schnelligkeit unserer Arbeit. Und da wir in den Büros vorher auch schon mit Archicad gearbeitet haben, war eigentlich die Frage ziemlich schnell geklärt. Wir wollen auf jeden Fall mit Archicad arbeiten. Ich bin super fit da drin, habe irgendwie 3,5 Jahre die Arbeitsgruppe Archicad der BIM-Allianz geleitet und da ein großes Know-how gesammelt. Und deshalb wollten wir diesen Benefit auf gar keinen Fall aufgeben. Und zwar aber auch direkt mit der Entscheidung klar, das wird ein Riesenkostenfaktor für uns. Wir müssen da irgendwie einen schlauen Weg finden, wie wir uns das überhaupt leisten können, mit dieser Software zu arbeiten. Und wir wollen auf gar keinen Fall mit Cracks arbeiten, was ja viele Büros, das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt, viele Büros machen. Aber trotzdem haben wir halt ganz konkret nachgefragt, dass es doch irgendwie eine Möglichkeit geben müsste für Gründerinnen und Gründer. Und da war Gravisoft Berlin, also wirklich, man kann es nicht anders sagen, angepisst. Und haben uns sogar gedroht damit, dass wir den Post löschen sollen, obwohl wir uns so ein bisschen gefragt haben, was genau ist die Drohung? Weil wir sind ja Kundinnen. Also wir können uns ja dazu entscheiden, welches Produkt wir kaufen. Und plötzlich ist da so ein ganz komisches Kräfteverhältnis entstanden, als würden die entscheiden, wer deren Software kaufen kann. Also das fanden wir mehr als merkwürdig. Am Ende ist es ja einfach nur ein Produkt, was man irgendwo erwirbt und benutzt. Naja, Ergebnis war auf jeden Fall dann, dass es plötzlich doch ein Gründungsmodell gab, was eben nicht so offiziell verfügbar ist und was okay ist vom Angebot. Das ist jetzt nicht total toll, aber man hat die Möglichkeit, für 12 Monate 200 € pro Lizenz zu bezahlen und dadurch zumindest im ersten Jahr ein bisschen eine größere Liquidität hat. Und da merkt man einfach, das ist jetzt die schwierige Phase, in der wir gerade stecken. Und das ist hoffentlich bei anderen Softwareunternehmen anders. Also dieses Grundkonzept von eigentlich wird es zentral verkauft, dann gibt es aber diese regionalen Firmen, die aber eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Und das ist jetzt halt gerade eine Zeit, die besonders schwierig ist, was sich hoffentlich in den nächsten 2 Jahren auflöst. Und ich auch hoffe, dass dieses Gründungsmodell dann offiziell zur Verfügung steht.
Ja, das fand ich war nochmal eine super interessante Stimme, weil es nochmal eine ganz andere Perspektive aufmacht. Auch ein junges Büro, das sich halt sehr bewusst dafür entschieden hat, nicht mit Cracks zu arbeiten und anders in die Debatte zu gehen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass tatsächlich dann nochmal über diesen direkteren Kontakt mit der Firma natürlich auch eine andere Konversation entsteht. Also vielleicht auch selbstverständlich in Anführungszeichen. Was aber auch nochmal das aufzeigt, was wir vorher schon gerade auch gesagt haben, ne? Also wie sind die Machtverhältnisse und dass eben das Entgegenkommen dann schon wirklich die, ja, vielleicht doch auch nicht und dann doch wieder schon so, dass es halt, dass man auch so in der Unsicherheit gehalten wird als junges Büro, das halt dann doch nur irgendwie eine kleine Lizenz kauft. Und zusätzlich zeigt es eben auch die großen Verschiebungen nochmal gut auf und dass die Unternehmen natürlich jetzt gerade auch vor allem aus einer globalen Perspektive darüber nachdenken. Also ich glaube auch generell alle Themen, die eng mit AI verknüpft sind, was im Planungsbereich natürlich auch so ist, halt da nochmal ein anderes Rollout irgendwie ja nötig macht, über das sehr stark nachgedacht wird. Katharina, wie blickst du auf die Stimme, die wir gerade gehört haben?
Genau, also ich finde es interessant, dass auf jeden Fall ein unternehmerischer Blick gewagt wird und auch einfach so der persönliche Grundsatz, man will es von Anfang an anständig und legal machen. Man geht nicht in so eine halbseidene Situation. Ich denke, diesen Realismus, den brauchen wir dringend in unserer Branche. Was mich halt nochmal, also das hatten wir natürlich auch letztens in der Diskussion, dass es jetzt plötzlich kommen mehr Initiativen, die eben in den Diskurs mit Archicad oder Graphisoft gehen wollen. Also aktuell gibt es aus dem österreichischen Raum eben die Initiative Archicad Together, die eben auch bemängeln, dass Archicad feststeckt. Es gibt ein teures und unflexibles Lizenzmodell und ernüchternde Perspektiven. Ich glaube, das bringt die Leute jetzt wirklich in Unruhe, dass sie eben die Preise nicht mehr abschätzen können. Ich habe halt ein bisschen oder die Sorge, dass wir wirklich schon über den Punkt hinaus sind, wo man eben aus Nutzersicht wirklich große Änderungen herbeiführen kann. Und ich denke, dass jetzt auch immer so bei den AI-Tools, die man jetzt alle so nutzen und die man aktuell auch sehr, sehr kostengünstig nutzen kann, es ist ja immer am Anfang so, dass es, wenn solche Sachen aufkommen, wenn sich ein Markt herausbildet, dass es eine gute Situation für die Nutzer und Nutzerinnen entstanden ist, damit man überhaupt anfängt, das zu nutzen. Aber dann kontinuierlich geht es einfach dann bergab. Und da gibt es auch einen guten Artikel von der Zeit, den tue ich auch nochmal in die Show Notes, The Shitification of Platforms oder so. Das ist auch beschrieben, wie sich eben diese Unternehmen oder diese Plattformlösungen in verschiedenen Phasen zu Ungunsten der Nutzer und Nutzerinnen entwickeln.
Ja, also ich glaube, da muss man wirklich auch nochmal auf das hinweisen, was sie auch gesagt hat, ne, dass auch einfach aus Geschäftsinteressen ganz bewusst die Software als Produkt nicht im Fokus steht. Also es geht nicht darum, ein besseres Produkt zu machen, sondern es geht nur darum, eine höhere Reichweite im Sinne von mehr User erstmal zu erzeugen, um quasi den Plattformeffekt hinzubekommen, den du auch gerade beschrieben hast. Und sobald quasi die Abhängigkeit groß genug ist, kann man dann, wenn man will, vielleicht wieder ein bisschen was an Produkt machen oder vielleicht einfach auch die Preise hochziehen. Das kann man sich dann aussuchen.
Genau, ich finde es auf jeden Fall einen sehr guten Moment für uns, auf diese Thematik zu gucken, weil das hat man, glaube ich, jetzt in allen Stimmen gehört. Wir befinden uns gerade in mehrfacher Hinsicht in einer Umbruchphase. Also gerade bei Graphisoft gab es jetzt die Transition von diesen Dauerlizenzen zu verpflichtenden Abo-Modellen, was eben auch einen große Änderungen auf die Vertriebsstrukturen hat, die es bis jetzt eben bei Graphisoft gab, dass es so lokal über Vertriebspartner lizenziert und vertrieben wurde und jetzt zentral über die Plattform. Da wird es auch zwischen diesen Playern Konflikte geben und eben, wie du gesagt hast, die KI kommt und da gibt es jetzt einen Run, wer die Märkte absteckt.
Und damit gehen wir jetzt ins letzte Kapitel und widmen uns vielleicht einem möglichen Lösungsansatz, den es aktuell gerade gibt. Das Kapitel haben wir überschrieben mit dem Titel Gebrauchte Lizenzen. Also welche Wege gibt es denn vielleicht eigentlich, um das nochmal ein bisschen anders zu spielen, jetzt gerade in dieser weichen Phase? Ihr habt es auch gehört, es werden gerade voll viele Modelle umgestellt, von der Lizenz auf das Abo. Was kann man jetzt gerade tun? Und Theresa Reisenhöfer hat uns dazu nochmal ihren Take mitgebracht, wie sie damit umgeht.
Ja, dann waren es halt eher inoffizielle Jahre und dann später, wo ich dann wirklich ein großes Projekt gehabt habe, wo ich dann halt auch Zivildechnikerin war. Wollte dann auf eine offizielle Version umsteigen, war dann auch quasi auch als Budget dafür da. Und auch natürlich wollte ich jetzt nicht pro Lizenz 10.000 Euro ausgeben und habe gewusst, dass es sehr oft so gebrauchte Lizenzen zu kaufen gibt. Also bei uns gibt es ja in Österreich willhaben.at, das ist ja ein tolles eine tolle Plattform, also ich kaufe auch meine Möbel und viele Dinge eigentlich dort. Und genau, und Lizenz gibt es dort auch sehr oft. Habe dann probiert, welche zu finden. Sie sind auch extrem schnell weg. Also du kostet dann meistens so eine Lizenz zwischen 5.000 und 7.000 Euro und man muss dann noch um Lizenzierungsgebühr bezahlen, 1.500 Euro, plus den Servicevertrag. Und durch Zufall, also ich habe dann keine gefunden, es war dann schon Ende des Jahres und ich wollte quasi dann ab Jänner dann schon zwei Lizenzen, offizielle Lizenzen bekommen, weil ich dann auch eine Mitarbeiterin hatte und habe dann schon ein bisschen Stress bekommen und dann habe ich auf Instagram einfach so einen Call gemacht, ob ja es gibt auch die Lizenz, die sie kauft. Und dann hat sich zufällig eine Kollegin auch von unserer Plattform ZKMB gemeldet, dass sie weiß, eine große Firma geht in Insolvenz, verkauft 10 Afrika-Lizenzen insgesamt. Und ganz, also war extrem billig. Die Lizenz hat 2.000 Euro gekostet oder so. Plus halt die ganzen Gebühren waren es dann quasi 5.000 Euro pro Lizenz. Und ich habe dann auch meinen Kollegen geschrieben, ob er eine Lizenz braucht. Also quasi schnell. Also das hat dann wirklich in ein paar Tagen über die Bühne gehen müssen. Und dann habe ich quasi die zwei Lizenzen gebraucht, gekauft aus einer Insolvenzmasse. Und habe mir quasi über 10.000 Euro erspart. Das ist extrem, also es war so ein Glücksfall eigentlich. Man denkt einfach so, genau, 10.000 Euro gespart, ein Auto.
Also das kann auch eine Herangehensweise sein. Man kann sich auch, wenn man es schafft, sich eine Lizenz über eine Insolvenzmasse zu besorgen, Geld sparen. Ich bin gespannt, wie lange das noch so geht, beziehungsweise wann die Unternehmen dann wirklich vollständig auf Abo umstellen, wann diese weiche Phase wieder vorbei ist. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal eine harte Verengung mit sich bringen. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, was sie sich dann überlegen für Gründerinnen und Gründer. Also ob es dann wirklich eine, na, es gibt ja, auf Adobe gibt es das ja auch, diese Studentenlizenzen, die dann günstiger sind für eine Weile, ob sowas Ähnliches dann auch geben wird bei den großen Softwareherstellern. Ich bin sehr gespannt. Katharina, wie ist dein Blick in die Zukunft zu dieser Lage?
Ich muss sagen, ich bin eher deprimiert. das werden wir in Folge 2 auch nochmal genau betrachten, welche Aushandlungsprozesse es eigentlich schon zwischen den Unternehmen und ihren Nutzern gab. Man braucht eigentlich neue Player am Markt. Der Begriff Open Source fällt da auch immer wieder. Es gibt wahrscheinlich auch Gründe, warum es aktuell keine zufriedenstellende Open Source Lösung gibt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass sich alle klar machen, dass wir in der negativen Entwicklung noch nicht am Ende sind. Und es ist wichtig, dass darauf geblickt wird und auch alle Ebenen mit einbezogen wird, damit man das vielleicht auch versteht, warum das folgerichtig ist, dass die großen international agierenden Softwareunternehmen sich nicht auf kleine Initiativen oder offene Briefe so einfach in gewünschter Weise zurückmelden oder dann einfach das machen, was gefordert ist, dass das für die in deren Scope vollkommen folgerichtig ist.
Ja, ich habe dir kurz bevor wir angefangen haben, das aufzunehmen und ich mir nochmal die Sachen angeschaut habe und auch nochmal Artikel gelesen habe, die du zusammengestellt hast für die Episode, der auch durchgeschickt, das ist schon wieder so eine Peak-Capitalism-Episode, die wir hier aufnehmen. Das ist schon interessant, also es ist interessant und auch nicht überraschend, natürlich nicht überraschend, aber trotzdem, dass es halt dann immer wieder runterbricht in so vielen Mechaniken auf diese Frage, wer hat die Macht, am meisten Kapital zu akkumulieren und wer wird ausgepresst und wer ist dann eigentlich dazu gezwungen, auch ähnliche Ausbeutungsmechanismen zu reproduzieren, damit man quasi die größeren Fische bedienen kann, ist schon ja auch frustrierend in Anführungszeichen, dass es quasi in so vielen Ebenen immer dieselbe Mechanik ist und dieselben Mühlen, die mahlen.
Was ich vielleicht als Schlussbemerkung noch interessant finde, ist, dass wenn uns Studierende zuhören, beschäftigt euch vielleicht sofort, wenn ihr anfangt, mit einem Programm zu zeichnen, damit, was auch dann die kommerziellen, wirtschaftlichen Realitäten dieses Programms bedeuten. Weil klar, ihr kriegt es in der Uni umsonst, die Educational-Lizenzen sind kostenlos. Aber wenn ihr einmal stark in ein Programm investiert habt, dann kommt man da selber auch nicht mehr so raus. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis, dass man sich eigentlich schon, wenn man mit den Programmen startet, auch einmal anguckt, was kostet eigentlich die kommerzielle Lizenz, so dass man auch weiß, worauf es am Ende rauskommt. Weil das haben wir auf jeden Fall nie gemacht. Es war so, oh, ich lade mir alles mal runter. Aber dass man sozusagen auch schon, indem man einfach alles lernt und die Shortcuts kennt und so, dass man sozusagen sich festgelegt hat und schon so in eine Fahrtabhängigkeit oder diesen Vendor-Login bewegt.
Das ist ein guter Hinweis. Ja, auch im Sinne von Zeit ist auch ein Investment und ein Aufwenden von Ressourcen. Und die, also wir haben das ja auch, ne, und wir haben jetzt nur sehr spezifisch über CAD-Software geredet. Du erinnerst dich wahrscheinlich kürzlich daran, dass ich zu dir gesagt habe, beziehungsweise rumgejammert habe, weil ich habe meine Adobe-Vorlizenz verlängert, dass die so teuer ist. Also es ist ja genau dasselbe mit anderen Programmen und anderen Logiken. Es kommt, das haben wir auch gehört, ja einiges zusammen. Es sind ja nicht nur die CAD-Programme. Und auch bei anderen Programmen gibt es Open-Source-Lösungen, die umso früher man sich damit auseinandersetzt oder sich die anschaut, natürlich auch nutzen kann, im besten Fall. Cool. Ich fand, das war ein super cooler erster Einstieg in unser Software-Episoden-Special. Schön, dass ihr mitgehört habt. Das ist eine schon lange Folge. Und wir gehen jetzt gleich nach einer kurzen Kaffeepause und Essenspause in die Produktion der zweiten Episode, die ihr dann auch bald hören könnt, die wahrscheinlich kurz nach dieser erscheinen wird. Danke fürs Mitdenken, uns Fragen schicken. Also wie ihr auch seht, ohne euch oder mit euch viel besser kommen auch solche Episoden zustande, weil ihr einerseits uns eure Stimmen schenkt und mit uns sprecht und gleichzeitig aber auch Fragen aufwerft und uns Themen schickt. Also falls ihr mögt, schickt uns auch gerne andere Themen, zu denen wir bald mal eine Episode aufnehmen wollt. Und damit tschüss von mir und wir hören uns gleich wieder. Tschüss! Und das war's auch schon wieder mit dem Kontextur-Podcast. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, you know what to do. Unterstützt uns auf Steady oder helft uns, indem ihr den Podcast teilt und bewertet. Alle weiteren Infos, Hintergründe und Termine, auch für unsere Live-Auftritte, also Obacht 2026, findet ihr auf unserer Website oder wie immer auf Instagram. Dieser Podcast entsteht wie immer nur, weil sehr viele motivierte Hände mit am Werk sind. Idee und Redaktion des Podcasts von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Cover und Grafik von Patrick Martin. Schnitt Isabel Wob. Bis zum nächsten Mal.